Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortunalista Podcast und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin heute hier mit Katharina Brunsendorf. Sie ist Head of Content bei Scalable Capital und ich habe ganz viele Fragen an sie mitgebracht, beispielsweise, wie sich das Thema Female Finance in den letzten Jahren verändert hat. Denn solange ich Fortunalista schon mache, kenne ich auch Katharina und wir sprechen auch darüber, wie man als Frau für sich und auch für das eigene Kind investieren kann. Und was mich auch interessiert, wie sie selbst Familie und Karriere miteinander vereint. Katharina, herzlich willkommen.
Hallo Margarete, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist ein toller Start ins Jahr mit dir.
Wir kennen uns ja schon seit so unglaublich vielen Jahren. Ich glaube, seitdem ich Fortunalista mache. Wie würdest du denn deine Arbeit als Head of Content bei Scalable Capital beschreiben?
Eine schwierige Frage und man könnte das irgendwie lang ausführen und ich habe dann so überlegt, wie würde ich es meiner Oma dann auch erklären? Schwierig, aber was ich irgendwie gerne nutze, ist das Wort Übersetzerin. Auf der einen Seite als Übersetzerin zu dem Content, was wir machen auf den verschiedensten Seiten, sei es Newsletter, Video, Social, aber auch über Influencer oder auch Content-Partnerschaften zu sozusagen dann dem Publikum jemals, was man hat, aber dann natürlich auch in meiner Head-of-Rolle natürlich intern zwischen den Teams und über Teams hinaus. Also irgendwo hat es am Ende viel mit Übersetzung und vor allen Dingen dann auch Guidance zu tun.
Ich finde, man merkt auch, seitdem du auch bei Scalable Capital bist, dass auch die Marke meiner Meinung nach ein bisschen weiblicher geworden ist, dass man das Gefühl hat, dass auch mehr Frauen angesprochen werden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da eine Rolle gespielt hast. Aber ja, insgesamt, wie siehst du aktuell das Thema Frauen und Finanzen?
Erstmal vielen lieben Dank. Also es hört sich gut an. Ob es jetzt dann auf mich allein zurückzuführen ist, weiß ich nicht, weil das Thema war Scalable ja auch vorher schon am Herzen. Und es kommt jetzt nicht nur, wenn man sagt, ach, man möchte auch auf den Zug aufspringen, sondern weil das Unternehmen schon länger gesagt hat und gerade durch unseren CMO getrieben, wirklich, wir wollen da dranbleiben. Wir möchten eben auch mehr Frauen für das Thema Börse begeistern, weil es einfach, wir sind die Hälfte der Bevölkerung, also schon eine gute Mission und die unterstreiche ich natürlich. Und da machen wir jetzt gerade aus dem Content-Bereich heraus einige tolle Partnerschaften, viele, viele schöne Dinge. Und ja, wenn du so fragst, wie sehe ich den Female-Finance-Bereich, dann ist es so, dass ich sage, ja, wir brauchen ihn noch. Wir brauchen auch noch so diese geschlossenen Räume. Aber ich wünsche mir auch immer mehr diese offenen Räume, weil ich weiß nicht, ob ich zu sehr noch in einer Wunschvorstellung bin, aber ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen alle, damit der Wandel auch wirklich mal einen richtigen Schritt vorangeht und dass wir nicht diese Schrittchen machen und irgendwie im Kleinen, sondern das müssen alle verstehen. Und ich finde so bezeichnend, wenn man so merkt, dass, oder ich habe mal eine Studie gelesen oder so ein Studienergebnis, wo gesagt wurde, dass Führungskräfte, männliche Führungskräfte, wenn sie eine Tochter bekommen, ab dem Zeitpunkt öffnet sich bei ihnen was und verändert sich was im Mindset. Und das zeigt einfach ganz speziell, wenn Männer eine Betroffenheit haben, dann wollen sie auch Teil der Lösung mit sein. Sei es dann zu Hause das Thema, im Beruf oder auf den verschiedensten Ebenen, wo wir eben die finanziellen Touchpoints haben. Und deshalb braucht es mehr Männer, die sich da eben mit einbringen und gemeinsam auch Teil der Lösung sind. Denn ich bin der absoluten Überzeugung, sie wollen ja nicht Blockierer sein. Manchmal wissen sie vielleicht aber auch gar nicht, was alles selber noch in ihren Händen auch liegt und wie viel sie auch beitragen können zu verändern.
Das finde ich total den wichtigen Punkt, weil ich denke mir auch, also es macht langfristig keinen Sinn, wenn man nur geschlossene Räume für Frauen hat und die Männer da gar nicht so reinschauen, da gar nichts mitbekommen. Und am Ende denke ich mir, der Idealzustand wäre ja, dass sich alle in jedem Raum, wo Finanzen ein Thema sind, auch wohlfühlen und man da nicht so unterschiedliche Räume schaffen muss. Aber momentan, wenn ich auf Finanzevents gehe, die gemischt sind, dann sehe ich schon, das ist halt einfach eine andere Welt. Also da ist man teilweise wirklich Jahrzehnte, liegt man da zurück immer noch, meiner Meinung nach, bei den klassischen Events. Du kennst sie ja sicherlich auch. Was hat dich denn so motiviert oder angetrieben, auch das Thema anzugehen? Gab es bei dir irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du dir gedacht hast, du willst dich auch dafür einsetzen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da total reingestolpert. Also ich habe ja bei einer Bank gearbeitet und wie bin ich als, ja, Marketingfrau zu einer Bank gekommen. Ich habe halt gesagt, ich möchte für was kommunizieren und Marketing machen, was halt nicht ganz so alltäglich ist, was nicht ganz so einfach ist. Und fand das Themenfeld einfach spannend, hatte aber gar keine Ahnung. Muss ich ganz offen zugeben, wirklich 0,0. Das ist irgendwie eine Herausforderung, ist spannend und ist nah am Leben. Vielleicht auch noch, weil so zu Hause auch der Glaubenssatz herrschte. Also mein Bruder hat eine Bankausbildung gemacht. Das war ja was Vernünftiges, was Handfestes. Da haben die Eltern drauf gepocht. Vielleicht habe ich das auch unterbewusst noch damit so ein bisschen verknüpft. Und ja, und dann hat sich eben die Chance ergeben, dass das Thema im Raum stand. Was wollen wir für Frauen machen? Auch wirklich von der oberen Ebene aus getrieben. Und meine damalige Chefin hat dann gesagt, Katharina, komm mal mit dazu. Hier, wir diskutieren ein spannendes Thema und wir wollen auch darüber sprechen, wie setzen wir das Ganze um? Und das hat mich sofort gecatcht und ich habe das geliebt, irgendwie mir Projekte zu nehmen und habe da ganz intensiv mit einer Kollegin dann dran gearbeitet. Und es war auch relativ schnell klar, dass dann halt eben nicht nur das Thema so sein soll, ja, wir machen jetzt was für Frauen, man macht jetzt irgendwie mal hier so ein kurzer Standalone-mäßiges, sondern man möchte das irgendwie nachhaltig angehen. Und so ist dann ja damals, das ist jetzt ja schon Anfang 2018 live gegangen, eine Fraueninitiative oder Frauenfinanzinitiative ins Leben gerufen worden und die ja mittlerweile zu den größten in Deutschland gehört. Mhm. Und es war eine wilde Zeit und wie gesagt, ich bin dann so reingerutscht, habe aber auch im Nachhinein, hat mein Bruder mir auch gesagt, Katharina, irgendwie war es klar oder auch eine ganz alte Chefin von mir sagte mal, Katharina, es war so klar irgendwie, dass du irgendwann mal was mit Geld machst, weil irgendwie hattest du immer einen Bezug und ich komme aus einem Haushalt, meine Mama hat nicht gearbeitet und wahrscheinlich sind es auch genau diese Glaubenssätze, diese Themen, über Geld spricht man nicht, also zu Hause bei uns absolutes Thema, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte es anders machen und ich möchte es in die Zukunft, in meine Hände auch nehmen und ich möchte selber in diese Aktivität gehen. Und ich glaube, da sind so viele ja Treiber in mir gewesen, die dann so zusammengekommen sind. Plus, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie es mir jetzt auch heute in meiner Rolle noch viel Spaß macht, an so vielen verschiedenen Themen zu arbeiten und in die vielen verschiedenen Richtungen zu gehen und auch wirklich was bewegen zu können.
Mhm. Was bedeutet Geld für dich?
Geld bedeutet für mich Möglichmacher, Chancengeber. Und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein für mich selbst. Ich finde, Geld ist einfach, ja, ich habe es dann damit in meiner Hand, was ich tue. Es ist immer noch schwer genug, Entscheidungen zu treffen in seinem Leben, sei es aus einer Beziehung raus, aus einem Job raus, für was zu, was Neuem hin. Das ist emotional vom Kopf her eh schon schwer genug. Aber wenn ich dann die Klarheit für mich habe, was sind meine finanziellen Möglichkeiten, was ist mein Rahmen, das kann es dann schon einfacher machen und das sollten sozusagen nicht die Grenzen sein. Und ich wollte nie in dieser Grenze sein, dass ich von einer Person vom Geld abhängig bin oder eben auch, dass ich sage, dass ich vom Glaubenssatz abhängig bin. Ich kann nichts anderes machen als Job, weil ich muss es ja machen, sondern dass ich auch sage, ich glaube an meine Stärke, dass ich auch was anderes machen kann. Die Realität, gerade wenn ich das jetzt sagen muss, auch sieht auch dann anders aus, gerade in der Phase, wo ich meinen Job gewechselt habe, gerade als ganz frisch gebackene Mama, da war mein erstes so, um Gottes Willen, was, wenn das jetzt schief geht, in Anführungszeichen, dann sitze ich ja zusätzlich als frisch gebackene Mama dann irgendwie nochmal sozusagen gefühlt in meinem Innern auf der Straße. Aber wenn ich dann ganz realistisch in mich reingeschaut habe, wusste ich, nee, also erstmal bin ich gut selber aufgestellt, ich glaube auch an meine Skills und am Ende bin ich ja auch noch in einer Partnerschaft.
Ich finde das nämlich so spannend, dass die Frage auch Menschen zu stellen, die sagen, ja, ich komme jetzt aus dem Elternhaus, wo nicht über Geld gesprochen wurde, wo das ein Tabuthema ist, weil ich glaube, so geht's eigentlich den meisten. Also eigentlich die wenigsten kommen aus dem Elternhaus, wo gesagt wurde, so, pass mal auf, so funktioniert das mit den Aktien, das brauchst du, so musst du es später machen. Und gerade Frauen tun sich dann ja später auch damit schwer, weil man dann vielleicht noch zusätzlich in der Schule gehört hat, Mathe ist nichts für Mädchen und so weiter. Jetzt sprichst du ja auch so Glaubenssätze an. Hast du in deinem Berufsleben auch gesehen, dass es da vielleicht unterschiedliche Glaubenssätze gibt bei Frauen vielleicht auch gerade während deiner Arbeit?
Es gibt ja von allem irgendwas. Aber wenn ich jetzt so zwei große Schubladen aufmachen würde, dann würde ich die Schublade Männer aufmachen und dann würde ich sagen so, oh, tolle Rendite, sieht irgendwie interessant aus, super, kaufe ich. Und wir Frauen sind dann immer so, wir denken nochmal drüber nach, wir wollen am besten noch ein Buch lesen, idealerweise nochmal 10 Freundinnen und Freunde befragen, auch ganz wichtig, was sagen denn die Männer in unserem Umfeld dazu? Und dann auch wirklich zu wissen, ja, ach, ich kann mich das jetzt mal trauen. So, und dann spreche ich manchmal nicht mal über Investments, die in die Tausenden gehen, sondern, und das hatte ich wirklich in meinem ganz nahen Umfeld bei einer Freundin, 25 € Sparplan. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, denn ich mache das im Privaten wirklich so gut wie gar nicht. Aber da haben wir das gemacht, weil sie es auch zugelassen hat und wir uns auch mehr ausgetauscht haben. Und dann haben wir mal auf ihre Pakete im Flur geguckt. Und dann habe ich gesagt, was ist da denn jetzt so drin? wie schlecht sie sich denn damit fühlt, dass sie vielleicht die Sachen gar nicht trägt und ihr auch mal diesen Wert zu irgendwie geben. Und das ist jetzt so super klischeehaft, aber ich weiß noch genau, als sie wirklich diesen Sparplan abgeschlossen hat über diese 25 Euro und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, als sie hat dann immer mal aufgestockt so ein bisschen, weil sie gesagt hat, ah, ich fuchse mich ein. Einige Monate später, ich weiß nicht wie viele, eine WhatsApp-Nachricht kam und sagt, Katharina, das sind 1.000 Euro. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie hier darüber jetzt 1.000 Euro, ich dachte, das ist so weit weg und zack, und da war sie so angezündet und ist jetzt richtig in ihrem Sparplan-Game drin.
Ich finde, das ist auch so ein schöner Vergleich, weil letztendlich hat man keine Angst davor, irgendwas zu kaufen, eine Jeans 200 Euro und sie niemals anzuziehen, aber man hat Angst, diese 25 Euro in einen Sparplan zu stecken, weil man nicht weiß, ist der morgen vielleicht 0,5% höher oder niedriger. Zeigt sich das denn auch bei euch in den Zahlen bei Scalable? Ich meine, du hast ja auch wirklich Insights darin, wie so die Unterscheidung ist oder Unterteilung zwischen Männern und Frauen, wenn es ums Investieren geht. Kannst du da so ein paar Zahlen und Insights mit uns teilen?
Ja, also wenn wir darauf gucken, wer sind denn unsere Kundinnen und Kunden und da jetzt mal sozusagen so einen Split machen, dann sind wir, und das kann ich mal vorwegnehmen, nicht da, wo wir gerne sein wollen. Weil am Ende, wir wissen es, Gesellschaft ist irgendwie so in Anführungszeichen 50-50 geteilt. Wir wollen mehr weibliche Kundinnen bei uns auch haben. Da sind wir noch etwas unter 30% unserer Kundschaft, die weiblich ist. Aber wir sehen auch, wir sind auf einem Weg, es tut sich was. Es werden mehr Frauen, nicht zuletzt durch die Launch von unserem Kinderdepot, sind auch mehr Frauen dazugekommen. Also das heißt, wir machen Sprünge, das finden wir gut. Aber das muss auch irgendwie noch mehr werden. Und das ist nicht nur mir persönlich eine Mission, weil mit jedem Sprung irgendwie freuen wir uns. Aber da muss auch noch mal mehr passieren. Und wenn du jetzt danach fragst, okay, was sind die Unterschiede, wie sie anlegen auch? Wie gehen unsere Kundinnen das an im Vergleich zu den Männern? Es gibt ja so diese Studien und dann auch teilweise Stereotype. Wir Frauen sind vorsichtiger und so weiter. Und das sehen wir auch schon bei uns. Also wir sehen, dass unsere Kundinnen, wenn man jetzt mal so ein bisschen pauschaler spricht, auch da gibt es in alle Richtungen was, aber so die Allgemeinheit, mehr ETFs als Aktien, also eben entsprechend breitere Streuung und nicht sozusagen dieses risikoreiche Stockpicking im Bereich Aktien. Gerne auch mit Sparplänen, also das eben wieder super schöne Langfristigkeit. Und ich finde es aber eigentlich auch eine gute Botschaft, weil als ich mir die Zahlen nochmal so das letzte Mal angeguckt habe, habe ich gedacht so, irgendwie zeigt es auch, ich glaube, wir Frauen sind auch mehr die Optimistinnen. Wir glauben daran, an das, was wir tun, was irgendwie langfristig ist, und glauben daran, dass was wir jetzt machen, weil wir häufig ja auch wirklich für unsere Altersvorsorge ansparen, dass wir dann eben sagen, ja, wir blicken dem optimistisch entgegen, dass es sich gut entwickelt und wir brauchen nicht dieses kurzfristige Justieren nochmal auf den Moment, weil wir positiv gestimmt sind, was passieren wird. Und eigentlich fand ich das auch eine ganz schöne Botschaft.
Und es gibt ja auch viele Studien, die dann ja auch zeigen, dass man damit auch oft die besseren Renditen macht, wenn man eben nicht so ständig hin und her handelt oder auch eben ETFs hat und vielleicht Aktien als Ergänzung statt nur Aktien im Depot. Das ist das, wie ich am liebsten investiere. Also ich setze da auf ETFs, aber ich finde auch Aktien super spannend. Also Aktien ist eigentlich das, was mir Spaß macht. So wie du sagst, ETFs, das ist so das für die Altersvorsorge. Da weiß ich, okay, das ist safe. Aber richtig Freude habe ich dann tatsächlich eher am Thema Aktien. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr habt die Kinderdepots, die Juniordepots, wodurch es mehr weibliche Anlegerinnen gibt. Investieren die Frauen dann sozusagen gleichzeitig fürs Kind und für sich selbst oder machen die das dann, legen die das dann erstmal nur fürs Kind an?
Da haben wir jetzt noch, habe ich noch nicht so die tiefe Basis, wie es gemacht wird. Was wir aber schon sehen ist, um jetzt auch wieder das nochmal allgemeiner zu halten, dass fürs Kind angelegt wird. Und gleichzeitig, dass auch was in den weiblichen Depots passiert. Da würde ich jetzt noch mal einen Moment abwarten, dass wir noch ein Produkt, was wir noch gar nicht vor ganz allzu langer Zeit gelauncht haben. Daher alle, die zuhören sozusagen, springt rein, seid aktiv, liefert noch mehr Datenbasis, sodass man dann auch noch mal ein bisschen längeren Zeitraum hat als nur ganz kurze Monate.
Und ich finde auch so ein Junior-Depot, das Tolle daran ist ja auch, die Zeit, die man da ja auch einfach direkt hat und mitnehmen kann tatsächlich. Also wenn man sie mal zur Geburt schenkt und dann nur 10 Euro im Monat investiert, dann können ja auch die Großeltern mit rein investieren, die Patenonkel, Patentanten. Also es ist einfach so ein großer Mehrwert am Ende des Tages. Und was ich auch ganz schön finde, man kann dann direkt finanzielle Bildung auch mitvermitteln.
Total, total. Und ich finde das Gedankenexperiment auch mal, also erstmal totale Empfehlung, nutzt irgendwie mal so einen Sparplanrechner auf Just ETF und guckt am Ende, ne, wenn deine Hörerinnen und Hörer ja auch schon gemacht und gehört haben, schaut einfach mal, wie es ist. Aber wenn ich jetzt 18 Jahre lang einzahle, knapp 115 Euro mit einer Rendite von 7%, dann bin ich bei irgendwas mit 23.000 Euro mit Zinseszins, also die ich eingezahlt habe. Mit Zinseszins kommen wir da auf die 50.000 Euro nach 18 Jahren. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Wenn ich jetzt aber mal überlege, mein Kind, und das ist irgendwie so ein Gedanke, der reift in mir ran, ich bin ja selber Mama von einem bald 2,5-jährigen Sohn, dass ich denke so, boah, was wäre das für eine unglaubliche Chance für ihn, wenn er das Geld bis zur Rente liegen lässt, weil das ist ja Geld, was er von uns bekommen hat, wenn er gar nicht an dieses Geld dringen muss für Ausbildung, Studium, weil das ist auch sowas, wenn, das muss sich über die Jahre ergeben, wenn wir gemeinsam beschließen, er kann auch schon vorher ran und je nachdem, was er ausbildungs- oder studiumstechnisch machen möchte, dass er auch teilweise mit reingibt, mit rein investiert, dann okay, aber wenn er das bis zur Rente behalten würde. Und ich würde mal so behaupten, je nachdem, was auch möglich ist, was man als Eltern oder dann vielleicht auch aus der Familie mit reingeben kann, dass es gerade für Mädchen vielleicht auch später das Thema Rentenlücke gar nicht mehr so akut machen lässt. Und das wiederum, da komme ich wieder zu diesem Thema Chancengeber. Wie positiv wäre das denn? Am Ende zeigt es aber auch, wir haben es privat in der Hand. Wir haben ja unser schönes Drei-Säulen-Rentenmodell. Und am Ende ist ja immer die Frage, wie es gerade aussieht, wer ist dran, was will, was möchte bewegt werden. Aber am Ende finde ich, und das ist seit Jahren schon so, wir sind nicht in der Position zu sitzen und abzuwarten. Wir müssen selber aktiv werden. Es ist unsere eigene Zukunft oder die unserer Kinder. Und deshalb warten ist nicht mehr. Wir müssen uns wirklich selber kümmern und egal ob Kind oder Erwachsene.
Das heißt, wer es jetzt vielleicht verpasst hat, auch fürs eigene Kind zu Weihnachten ein Junior-Depot zu verschenken, kann das ja noch im Nachgang machen. Ihr habt jetzt aber ja nicht nur die Junior-Depots, ihr habt jetzt auch eine Vollbank-Lizenz. Kannst du mal kurz für unsere Hörerin erklären, was das überhaupt bedeutet und welche Vorteile es da vielleicht auch gibt?
Ja, also bei dem Thema Kinderdepot ganz kurz nochmal eingegriffen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, dass man sagt, ich mache es selbst, also ich mache es selbst für mein Kind im Namen des Kindes, was ja eben auch entsprechend die steuerlichen Vorteile mit sich bringt, aber auch im Namen des Kindes in einer Vermögensverwaltung, bei uns heißt das Wealth, das heißt, es wird sich darum gekümmert, auch um die ganzen Steueroptimierungen. Das ist super interessant, gerade wenn man auch höhere Summen anlegen möchte, weil man eben mit dieser guten NV, Nichtveranlagungsbescheinigung, über 13.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend machen kann. Super spannendes Thema. Ich glaube, nicht zu tief einsteigen.
Aber das könnten wir vielleicht nochmal mit einem Satz erklären, weil das finde ich schon super spannend. Und immer wenn wir das so in unserer Community erklären oder bei uns im Bootcamp, dann sind immer alle total on fire. So was, das geht. Weil, ja, ich meine, du hast ja selbst ein Kind. Du weißt es, dass da sozusagen, bevor es eine Geburtsurkunde gibt, gibt es schon die Steuer-ID.
Ja, der erste Brief, der kommt. Man kommt aus dem Krankenhaus und man denkt eigentlich so, oh toll, ein Brief, schon auf den Namen des Kindes, zack, Steuer-ID. Genau, aber du wolltest wahrscheinlich drauf, was ist eine NV-Bescheinigung? Und
genau, dass man einfach keine Steuern zahlen muss auf die Gewinne, solange man ja unter diesen 13.000 Euro sind es ja, glaube ich, ein
12.096 Euro, ganz genau. Kind ist halt ein steuerliches Objekt, kann entsprechend auch Gewinne erwirtschaften, muss sie aber bis zu sozusagen dieser Grenze von 12.096 Euro nicht versteuern, sofern die NV-Bescheinigung beantragt und hinterlegt ist im Depot. Ansonsten haben wir ja die 1.000 Euro Steuerfreibetrag, die eben auch entsprechend geltend gemacht werden können. Und wie gesagt, bei uns bei Scalable ist es halt eben so, im Wealth-Produkt wird das dann alles automatisch gemacht. Ich hinterlege es. Im Broker kann ich es dann entsprechend, muss ich mich natürlich dann selber drum kümmern, sodass diese Steueroptimierung dann auch vorangetragen wird. Und ist, glaube ich, ein ganz cooles Tool. Ich habe beides für unser Kind, weil ich natürlich ja beides testen möchte und muss für mich und entsprechend spannend finde. Und wir schauen mal.
Dann treffen wir uns in 16 Jahren nochmal.
Auf jeden Fall.
Und dann kannst du mal berichten. Aber jetzt zurück zu der Vollbanklizenz. Ja. Was habe ich denn da jetzt eigentlich als Vorteile, wenn ich bei euch Kundin bin, was ich übrigens auch bin? Wovon profitiere ich denn dann?
Ja, also erstmal profitierst du, wie ich persönlich auch finde, von einem ganz, ganz starken Team, was dahinter setzt. Also an diesem Thema wurde monatelang gearbeitet, wirklich. Da ist ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen. Und woran wurde gearbeitet? An ganz viel Technik. Also wenn wir ja so einen Trade ausführen, dann sieht man ja irgendwie nichts. Das ist ja wenig Emotion. Da wird nichts schön verpackt und mit einer Schleife drum, sondern es passiert einfach. Aber hinten dran muss extrem viel passieren. Und wir hatten das in der Vergangenheit gemeinsam mit einem Partner abgewickelt. Jetzt können wir Depots bei uns eben entsprechend selber führen. Wir haben ein Kreditangebot. Wir können auf Einlagen, können wir Zinsen weitergeben. Wir haben das Kinderdepot und alles auf einer eigenen Technologie, was natürlich auch eben ermöglicht, schneller und besser auch noch weitere Themen zu launchen, worauf wir uns jetzt freuen, natürlich dieses Jahr, das dann auch eben alles angehen zu können. Und das sind natürlich, du fragtest nach Vorteilen. Wir sind ganz klarer Vorteil ist eben bei diesem Zinsthema. Wir können Zinsen weitergeben, wenn du halt dein Geld bei uns parkst, was nicht investiert ist im Broker. Und das ist natürlich eben eine schöne Sache, weil es halt eben mehr zu diesem Rundum-Erlebnis beiträgt.
Die Frage, die ich nämlich oft gestellt bekomme, ist, wie sicher sind denn meine Investitionen, wenn ich da jetzt irgendwo ein Depot eröffne? Kannst du uns das mal sagen, wenn ich jetzt meine ETFs bei euch habe, wie sicher ist mein Geld investiert?
Ja. Also ETFs sind ja grundsätzlich Sondervermögen, in Anführungszeichen egal, wo sie liegen. Dementsprechend ist das abgesichert und alles Geld, sozusagen die Einlagen, da haben wir ein ganz innovatives, würde ich es jetzt mal bezeichnen, System. Denn je nach sozusagen dem Modell, was man bei uns hat, sind bis zu 500.000 Euro dann auch durch die Einlagensicherung gedeckelt, weil wir eben selbst als Scalable Capital 100.000 Euro dann halt eben als Sondervermögen haben, aber bei 4 weiteren Partnerbanken auch. Dementsprechend bieten wir da eine hohe Sicherheit. Und am Ende gilt, wir sind alle reguliert, BaFin-Vorgaben. Ich glaube, da ist in Deutschland schon, haben wir einige gute Vorgaben zu erfüllen, die dann natürlich auch entsprechend da sind und es ist sicher.
Sehr schön. Thema Sicherheit. Was würdest du denn sagen? Wie bist du eher aufgestellt, was deine persönlichen Investitionen betrifft? Weil du hast vorhin schon gesagt, Frauen werden eher so als sicherheitsorientiert dargestellt. Wo würdest du dich so einordnen zwischen sicherheitsorientiert und risikoorientiert?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kommt das wahrscheinlich so ein bisschen auf die Phase gerade drauf an.
Mhm.
Aber das Größte ist schon sicherheitsorientiert. Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, ich bin mit Mitte 20, habe ich irgendwann angefangen zu investieren überhaupt. Gegen Ende 20 habe ich mein Depot nochmal komplett platt gemacht zugunsten einer Immobilie. Weiß ich nicht, ob ich es heute nochmal so wieder machen würde, aber es war damals die einzige Möglichkeit für mich, auf Augenhöhe mit meinem Partner zu sein und dieselbe Summe Eigenkapital mit einzubringen. Und das war mir wichtiger, also nochmal Reset, das heißt also sozusagen ab den 30ern nochmal losgelegt. Ich habe mir eine Zahl als Ziel gesetzt, die ich gerne, bevor ich oder wenn ich 40 werde, erreichen möchte in meinem Depot. Das ist gerade dann die sechsstellige Zahl, die 100.000 Euro. Jetzt spreche ich es mal aus. Vielleicht macht mir das noch mehr Druck. Ich bin noch weit davon entfernt. Also es ist noch einiges zu gehen. Aber da ist es natürlich so, dass ich sage, das ist wirklich der ganz harte Kern. Ich habe es nämlich auch da mal hochgerechnet. Wenn ich das dann habe und das dann so weiter arbeitet, ich gebe natürlich noch weiter was dazu, aber dann kann auch so ein bisschen mehr der Spaßteil vielleicht mal kommen, weil natürlich habe ich auch mal hier und da eben Einzelaktien oder auch mal einen bestimmten Fonds oder so. Je nachdem, wie ich mich damit beschäftige und gerade immer ja, mein Kollege Christian Viröhl, der macht ja bei uns einen tollen Videopodcast Asset Class und wenn er über Themen redet oder auch wenn wir mal so über Themen reden, eigentlich wenn Christian spricht, kann er mich fast immer für ein neues Thema begeistern, aber ich kann nicht an alles investieren und das tue ich auch nicht, weil ich auch einfach weiß, mein klares Ziel ist und die erste Priorität das Thema Altersvorsorge, dementsprechend extrem langweilig breit aufgestellt, was macht auch am Ende wieder total Freude, wenn man in die Zahlen guckt und manchmal, wenn mich dann doch Themen interessieren, dann sind es die kleineren Satelliten, das aber bisher bewusster mit Spielgeld. Und das wäre so ein Thema, was ich gerne dann in den 40ern, und das klingt jetzt schwierig für mich, in den 40ern dann angehen würde, um das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aufzustellen, um es nicht nur mit Spielgeld zu machen, sondern vielleicht da auch nochmal ein bisschen mehr Strategie hinterzustecken.
Mhm. Ja, Christian Viröhl, der hat ja auch bei uns auf dem Summit unsere Teilnehmerin auch sehr begeistert und sehr viele Anekdoten erzählt. Also alle, die da waren, können sich vielleicht noch dran erinnern. Wir haben auch sehr positives Feedback bekommen. Bei einer Sache will ich jetzt nochmal ganz kurz einhaken, weil ich das auch total spannend finde. Das heißt, als du dich entschieden hast, mit deinem Mann ein Haus zu kaufen oder zu bauen, ich glaube, ihr habt gekauft.
Genau, wir haben gekauft, richtig.
Da war für dich also klar, du willst auf jeden Fall auch die Hälfte daran Eigenkapital haben und somit auch, dass die Hälfte dein Eigentum auch ist.
Ja, also wir sind jetzt über 10 Jahre zusammen, gerade Ende letzten Jahres 5 Jahre verheiratet davon. Und ich kann sagen, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich an den Punkt gekommen bin, und eigentlich ist das erst so ein bisschen mit der Geburt unseres Kindes vor 2,5 Jahren gekommen, dass ich gesagt habe, es ist okay, wenn es nicht immer 50-50 ist. Es ist okay, wenn auch er mehr trägt und ich entsprechend dann auch weniger. Das ist einfach diese absolute Sorge, abhängig zu sein oder vielleicht auch mal Vorwürfe zu haben. Es ist mein Geld, nicht weil mein Partner so ist. Aber natürlich, das sind Dinge, die ich auch erlebt habe. Und sowas trägt man halt mit sich und das trägt man in sich.
Ich finde das, muss auch gar nicht dieses immer 50-50 sein, aber auch oft zu wissen, ich könnte jetzt auch alleine klarkommen. Das gibt einem, finde ich, so viel Sicherheit einfach, dass man auch weiß, man kann bleiben, weil man bleiben will, man kann aber auch gehen, weil man gehen möchte. Und einfach zu wissen, man hat diese Option, finde ich einfach, ja, also ich fühle mich darin auch einfach viel, viel wohler. Gerade wenn man vielleicht auch so im Umfeld, also mit meinem Background so in Polen, ich habe so viele Frauen erlebt und gesehen, die in Ehen bleiben mussten, wo sie todunglücklich waren, aber es gab halt überhaupt keine andere Möglichkeit, da auch einen anderen Ausweg zu finden.
Ja, also kann ich verstehen, habe ich im privaten Umfeld und wie gesagt, das ist sicherlich ein Antreiber dann auch für mir gewesen und vor allem ja auch eine der größten Sorgen, jetzt bin ich in einer bisher sehr glücklichen Beziehung, wir haben unseren 5. Hochzeitstag nochmal groß gefeiert, das hätten wir nicht gemacht, wenn es nicht so wäre. Aber gerade rund, als ich zu Scalable gewechselt bin, dann eben vor 2 Jahren knapp, ist es schon so gewesen, das hat viel mit mir gemacht. Weil, warum gerade da? Ich bin gerade Mama geworden. Also wir haben Woche 4, 5, 6, 7 nach der Geburt über diesen Job gesprochen. Beim alten Unternehmen habe ich auch über eine andere Position verhandelt. Ich sage mal so aus dem Wochenbett heraus für was Neues entschieden. Und das war natürlich mit wahnsinnig viel Unsicherheit verbunden. Und ich kann sagen, ich habe wirklich, glaube ich, über 2, 3 Wochen jeden Tag geheult. Mehrfach, weil auf der einen Seite, weil ich so glücklich war, weil da so ein kleines Bündel war, was mir absolutes pures Glück gegeben hat und sowieso das Hormonchaos pur. Plus dann aber immer mindestens noch ein weiteres Mal, weil ich nicht wusste, was ich denn jetzt mache. Und im Nachhinein, und ich bin auch froh, dass das damals in der Situation, wo ich die Entscheidung hatte, ist es eine unglaubliche Chance und es ist ein wahnsinniges Privileg, weil wir kennen alle diese Statistiken, die da sind, wenn wir Frauen Mütter werden, die Einkommenskurve, sie geht nach unten und sie bleibt auch unten. Und eines der leider noch wenigen Positivbeispiele zu sein, aus einer Elternzeit heraus, jetzt natürlich in eine neue Position ist nochmal was anderes, aber auch in einer anderen Position, wäre ich später danach auch in eine höhere Position wiedergekehrt. Sozusagen da nochmal dann eben den nächsten Schritt zu gehen und zu zeigen, es kann dann funktionieren und selbst wenn weniger Stunden sind, mindestens auf dem Level zu bleiben, vielleicht aber auch drüber zu sein. Das ist irgendwie was total Cooles und es ist, wie gesagt, leider noch selten und ich hoffe, dass wir das mehr sehen und dass auch dieses Beispiel, wenn ich jetzt nicht sage, jeder muss das nachmachen und das ist der Standard, aber es ist am Ende, habe ich mir auch einen Grund, warum ich mich dann dafür auch entschieden hat, ist, dass ich gesagt habe, das Leben gibt mir diese Chance gerade, irgendwo für scheint es gut zu sein, vertrau auf deinen Bauch und nimm das an. Und das war eine gute Sache. Aber dieses Sicherheitsbedürfnis, was ich grundsätzlich habe, das hat mich so sehr immer wieder zurückgezogen.
Mhm. Jetzt ist es ja schon aufregend genug, frisch Mutter zu werden. Das ganze Leben verändert sich, der ganze Alltag verändert sich. Dann haben aber auch viele Angst, wenn sie einen neuen Job annehmen, weil sich da natürlich auch noch viel verändert. Du hast jetzt dir quasi sozusagen beides zusammen aufs Tablett gelegt. Wie hat das für dich funktioniert und wie funktioniert das auch in Beziehung auf oder in Bezug auf Vereinbarkeit?
Also wenn wir Vereinbarkeit ansprechen, dann gehört da natürlich mein Partner dazu. Das war dann die Kirsche auf der Sahnetorte, der ist zu dem Zeitpunkt auch im Job gewechselt. Mhm. Innerhalb des Unternehmens glücklicherweise, aber eine deutlich höhere Position, was auch einen Firmenwechsel innerhalb der Company hatte, was sozusagen, wo wir gesagt haben, das kann ich angehen, das kommt jetzt alles auf einmal und wie stemmen wir das jetzt und wie bringen wir es unter? Und mein Mann ist so der absolute Optimist, der da immer so sagt, wir sind ein super Team, wir schaffen das. Und ich habe so sich, ja, du weißt, ich organisiere das schon. Und am Ende ist es auch, also es ist ganz viel organisieren, planen, klare Kommunikation und it takes a village. Also ich bin froh, dass unser Kleiner super happy ist im Kindergarten, dass er da gerne hingeht. Dann haben wir meine Schwägerin, mein Schwager wirklich nah bei uns, meine Schwiegereltern, wenn alle Stricke reißen, meine Eltern auch noch. Meine Mutter ist im ersten halben Jahr, wo ich gearbeitet habe, also ich habe mit angefangen, als mein Sohn 6 Monate alt war. Im ersten halben Jahr war sie regelmäßig da und ist auch mit mir auf Reisen gegangen mit dem Kleinen, dadurch, dass ich auch noch gestillt habe. Also da musste das Kind ja auch immer noch mit. Und irgendwie hat man das organisiert. Mittlerweile haben wir auch eine Babysitterin, die einmal die Woche kommt. Aber ein Teil der Wahrheit ist auch Flexibilität. Ich arbeite nicht jeden Nachmittag. Da ist dann häufig auch Kinderzeit und das mache ich dann abends. Also diese Romantik von you can have it all, also gut und präsent auf der Arbeit sein. Ich reise ja auch dann irgendwie beruflich noch häufig, nachmittags die tollste Mutter zu sein und abends vielleicht noch die beste Freundin und Ehefrau. Ich kann sagen, dass manche Freundschaften ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Manche halten es aus, andere nicht. Aber es wird herausfordernder. Dennoch möchte ich es irgendwie nicht missen und finde es und nehme es auch sehr als Privileg an, dass ich überhaupt die Chance habe, so flexibel zu arbeiten, auf dieser Ebene zu arbeiten, weil ich sage immer, also in der Pflege könnte ich das jetzt nicht machen am Nachmittag und sagen so, ach Mensch, Frau Müller, das machen Sie jetzt mal selber, ich komme jetzt heute Abend wieder. Nee, da gibt es dann festere Zeiten, wo man sich dran richten muss und da habe ich wirklich ein großes Glück. Und auf der anderen Seite, und das ist, da ist mein Mann mein größter Supporter, sagt auch, dafür hast du aber auch gearbeitet, dass man sozusagen da auch hingekommen ist. Das ist ja nicht alles einem einfach nur in den Schoß gefallen.
Mhm. Da sieht man wieder, wie wichtig die Partnerwahl einfach auch ist, auch fürs persönliche Glück, für die persönliche Entwicklung. Jetzt hast du schon so ein bisschen so aufgezeigt, wie dein Alltag aussieht, wie viele verschiedene Facetten es auch hat. Wie priorisierst du denn da, was jetzt gerade wichtig ist?
Also wenn das Kind krank ist, dann ist die Priorität super schnell klar. Dann ist das Kind krank und der wird eigentlich nur krank, wenn mein Mann auf Dienstreise ist. Also das ist auch Murphy's Law. Und das ist schon irgendwie ein Running Gag, wenn mein Mann länger weg ist, dann irgendwas grätscht dann einmal richtig rein. Und da hatte ich am Anfang noch richtig Probleme mit, weil ich dann irgendwie überall noch sein wollte. Aber dann merkt man auch relativ schnell, das ist jetzt die Prio und da geht's rein. Und ansonsten, ja, haben wir eine gute Struktur, würde ich sagen, im Alltag. Eben Vormittage bis Nachmittags, wenn ich das Kind aus der Kita hole, ist halt wirklich Job die Prio. Am Nachmittag versuche ich ein bisschen mit Kind eben Haushalt, Einkäufe zu managen. Mein Kind kann, also der ist wirklich, seitdem er 2 ist, kann er super einkaufen. Der weiß, wo der Joghurt steht, wo die Milch ist im Supermarkt und das macht ihm irre Spaß.
Du hast ja so einen eigenen Haushaltshelfer sozusagen erzogen.
Ja. Wir arbeiten noch daran, dass nicht alles immer in den Einkaufskorb reingeschmissen wird, sodass auch alles ohne Dellen ankommt. Aber ich finde es schon mal so eine schöne Vorarbeit, vielleicht auch in Richtung Pfandflaschen einwerfen. Er kriegt auch jetzt immer, darf sich das Pfandgeld abholen. Das findet er auch super. Und ich sag mal, da haben wir das einzige Mal auch Geld in der Hand. So, das ist so ein Thema, wo ich dann sage, okay, jetzt, da wollen wir dann auch dann irgendwie, dass man so langsam da soft rangeht. Ja, also wirklich eine Struktur. Und wahrscheinlich dann immer flexibel sein und damit planen, nichts planen zu können, weil irgendwas immer anders kommt. So. Und akzeptieren, auch mal Nein sagen zu können. Und ich bin unheimlich schlecht da drin. Ich möchte es gerne allen recht machen. Ich möchte gerne überall dabei sein. Ich möchte eine gute Chefin sein. Ich möchte bei den Teams präsent sein. Ich kann es nicht immer. Ich habe jetzt gerade, als ich im Dezember in München war, war Teamtag von 2 meiner Teams und sie haben einen tollen Tag miteinander verbracht und ich wollte noch mit auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil sie haben den Tag alleine gestaltet und ich konnte halt gesundheitlich an dem Tag nicht und jetzt bin ich dann extra in München gewesen, auch noch für ein anderes Thema. Aber ich musste mir dann eingestehen, es geht nicht. So, und ich war stolz auf mich, dass ich es gemacht habe, aber dieses Nein dann auszusprechen, ich komme nicht mit, fällt mir immer am allerschwersten.
Ja, und ich finde, es ist auch so schön, dass du auch so ehrliche Insights darin gibst, dass es halt oft ein Balanceakt ist und oft auch viel, viel Mut braucht und gute Strukturen vor allem auch, wenn man das am Ende auch wirklich beides managen möchte. Stichwort Strukturen. Ich würde da gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema Female Finance und auch worüber wir gesprochen haben, dass immer noch viel zu wenige Frauen investieren, viele Frauen sich auch nicht trauen. Und es gibt ja natürlich viele individuelle Stellschrauben, an die man drehen muss und kann, dass man eben sagt, ich traue das jetzt zu, ich probiere das jetzt aus. Also wie deine Freundin mit deiner Unterstützung mit 25 Euro im Monat einfach mal zu starten und zu gucken, was passiert. Was denkst du denn aber auf der anderen Seite, was müsste sich strukturell verändern, damit sich mehr Frauen auch an das Thema Geld herantrauen?
Das sind natürlich verschiedenste Ebenen. Ich glaube, die größte Ebene natürlich die Politik, das Thema Altersvorsorgedepot oder das auch wirklich das Thema private Altersvorsorge nicht nur ein Satz auf unserem Rentenbescheid ist, sondern eben auch wirklich in den Köpfen verankert wird. Nochmal das Thema Schulbildung, das ist ja leider Ländersache, da nochmal ausgeklammert, weil das macht es nochmal komplizierter. Aber eigentlich müsste es da dann schon mal rangehen, dass man auch sagt, dass es da über ja private Initiativen und Stiftungen hinausgeht und in manchen Ländern ist es Thema, in anderen nicht. Übrigens, ich war am Wirtschaftsgymnasium, es war auch in meiner Schule ein Thema, aber ich wusste nicht, dass Aktien auch ein Thema oder ETFs für die private Altersvorsorge sein können. Ich wusste nur, dass es ein Tool ist. Das habe ich gelernt in der Schule, aber nicht mehr. Dann natürlich aber auch in den Unternehmen. Equal Pay ist ein absolutes Thema. Dieses Jahr haben wir jetzt ja den Equal Pay Day am 27. Februar. Es ist ein Sprung wirklich um eine Woche nach vorne gekommen, aber in den letzten Jahren ist es immer so Tag, so ein Tag, so ein Tag. Ich freue mich, aber das reicht auch noch nicht. Da müssen wir auch noch weiter in den Köpfen. Und ein Teil der Wahrheit ist, meine ich auch, dass wir auch akzeptieren, dass halt eben die Lebensläufe, Voraussetzungen und auch die Verantwortung, die wir Frauen gerade im familiären Bereich tragen wollen und sie auch tragen, teilweise auch tragen müssen, auch einfach nochmal größer ist. Und diese Anerkennung dafür und dieses Bewusstsein dafür zu haben, ich glaube, das ist im Mindset, da sind wir alle dann auch entsprechend gefragt. Und eben auch gefragt, auf der einen Seite diese Akzeptanz und auf der anderen Seite aber auch, viele sagen ja auch, wenn ich jetzt hier irgendwie 10 Euro anlege im Monat, das ist doch nicht viel. Wenn ich grundsätzlich nicht viel habe, dann ist von wenig immer ein bisschen auch etwas mehr. Also es kann trotzdem eben auch diese Chancen bereiten und genau da müssen wir hinkommen. Und zu dem Thema Mindset gehört für mich dann auch, und da bleibe ich auch im individuellen Bereich, dass gerade wir Frauen uns auch stärken, Thema ein bisschen auch Equal Pay, ein bisschen in die Richtung, nicht immer nur zu überlegen, was können wir uns noch abknapsen, wo kann noch mehr reinkommen, wo können wir größer denken, wo können wir uns auch mehr zutrauen und da dann auch wieder vielleicht in den gerade Female-Bereichen austauschen, Transparenz schaffen, was nimmst du denn für so einen Speaking-Auftritt, was nimmst du denn für diese Dienstleistung und so weiter und so fort, um auch mal zu sehen, nicht nur zu sagen, was ist richtig drin, sondern was ist denn überhaupt der Wert von dem, was ich hier erbringe? Und ich glaube, da kann man auch noch einige Schrauben drehen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Ja, absolut. Auch dieses Austauschen, ehrlich miteinander darüber sprechen, auch über Zahlen sprechen. Stichwort Zahlen. Jetzt hast du auch schon sehr transparent auch gesprochen. Das neue Jahr ist sozusagen, ja, steht nicht vor der Tür, sondern wir sind mittendrin. Alles ist möglich. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Nimmst du dir immer was vor, was du machen möchtest oder Ziele?
Nicht so richtig. Ich bin da nicht so gut drin. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich mich zum Ende letzten Jahres viel damit beschäftigt habe, was ich so generell möchte im MLE. Und ich glaube, das ist ein Prozess, da stecke ich gerade noch drin. Und ich versuche mich etwas, vielleicht ist das ein Vorsatz wirklich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mich darin zu bessern, nicht immer alles auf einmal zu wollen, sondern mir auch etwas mehr Ruhe zu geben. Und das ist ein Prozess und da bin ich jetzt gerade im Moment drin. Wahrscheinlich ist das dann am ehesten der Vorsatz, aber ansonsten bin ich nicht so komplett, ich möchte jetzt das und das, weil ich es dann schon versuche, direkt anzugehen oder auch wirklich gerade seitdem ich Mama bin, habe ich kaum Sport gemacht und ich versuche für mich mehr zu akzeptieren, es ist jetzt eine Phase, es ist jetzt anders, ich habe gerade irgendwie andere Prioritäten und ja, das kommt dort schon. Und wenn ich es aber dann doch spüre, dann versuche ich es dann in dem Moment dann auch umzusetzen und es dann halt auch möglich ist.
Das finde ich jetzt sehr erfrischend zu hören, dass du nicht den 10-Schritte-Plan hast, deine langfristigen, mittelfristigen, kurzfristigen Ziele.
Ich habe kein Board. Also wie heißt das? Manche, die
so
mal
Vision Board.
Nein, habe ich nicht. Ich frage mich manchmal, ob ich das bräuchte. Da habe ich auch letztes Jahr mich gefragt und wird ja auch mal gesagt, so, ja, du brauchst es und das ist so wichtig. Aber wenn ich auch da ganz ehrlich bin, ich wüsste im Moment noch nicht mal, wie das aussehen würde für mich, weil ich sehr viel Glück, Positivität, Zufriedenheit beruflich, privat habe, dass ich eigentlich das auch ganz schön finde.
Aber wie schön ist das, dann einfach sagen zu können, ich kann jetzt einfach den Moment genießen.
Ja.
Ich habe jetzt so meine Sachen vielleicht auch abgehakt, Familie, glückliche Beziehung, das Haus, jetzt den Job, den du jetzt auch schon lange hast, aber wenn man einfach mal alle Häkchen so abgehakt sind, einfach mal zu sagen, ich genieße das jetzt einfach.
Ja.
Sehr schön, liebe Katharina. Dann noch viel Freude beim Genießen und vielen lieben Dank für deine ganzen Insights, dass du da warst und uns mal das Thema Female Finance auch mal aus so einer ganz anderen Perspektive gezeigt hast.
Vielen Dank, Margarete. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war ganz toll. Ich freue mich auf viele weitere Jahre, wo wir noch an dem Thema arbeiten und ich glaube, da gibt es noch viel zu bewegen und deshalb, let's go.
Wir bleiben dran.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. bis zum nächsten Mal.